Liebe Studierende, guten Tag, herzlich willkommen zur Vorlesung 11, Evaluation und Wartung von Software im Fach Software Engineering. Der Plan für heute sieht so aus: Am Anfang Motivation und Terminologie, dann Lehmanns Systemordnung und Lehmanns Gesetze, Software-Evolutionsprozesse, Software-Wartung und am Ende eine Zusammenfassung. Fangen wir mal mit der Motivation an. Ein ganz wichtiges Ereignis in jedem Software-Lebenszyklus, das gibt es so überall, ist die Auslieferung oder das Release. Ja, der Entwickler übergibt dabei das Produkt an den Kunden. So, jetzt kann man ganz naiv rangehen und annehmen, dass damit die Entwicklung nun beendet ist. Es ist ja alles beim Kunden jetzt gelandet und wir sind fertig. Dem ist natürlich nicht so. Ja. Die Entscheidung für ein Software-System ist eine Langzeitentscheidung, eine langfristige Entscheidung, mit welchem Produkt ich da arbeite. Und wir müssen danach weitermachen. Ja. Ein Software-System ist ein wesentlicher Unternehmenswert. Und wenn wir einmal ein bestimmtes Software-System benutzen, dann sollten wir es anpassen, den Wert dieser Investition in das Software-System zu erhalten. Ja. Das Phänomen der sich ändernden Anforderungen, was ja ein Normalfall ist und nichts Exotisches, wie wir festgestellt haben, das geht weiter, auch nach der Auslieferung. Und natürlich können immer Fehler in der Software auftreten, die müssen entfernt werden, die Fehler. Das sind zwei wichtige Argumente dafür, dass die Entwicklung also auch weitergeht, auch nach der Auslieferung. So, Schätzungen für die Kosten der Evolution, die reichen von 65 bis 90%. Ja? Also nach der Entwicklung haben wir die Evolution von Software und das ist also sogar der. Das sind sogar mehrheitlich die Kosten, der größte Posten. Typische Lebensdauer nochmal, damit man eine Vorstellung bekommt, im Bereich von Jahren, klar. Aber Infrastruktursysteme wie zum Beispiel eine Flugverkehrskontrolle 30 Jahre und Business-Systeme etwas geringer, dann bei ca. 10 Jahren von der Größenordnung her. Was ist jetzt Software-Evolution und Software-Wartung? Wie können wir das vielleicht gegeneinander abgrenzen? Ja, fangen wir mal mit dem Spiralmodell an. Ja, dann haben wir ja verschiedene Releases hier als iterativer Prozess. Und hier beim Spiralmodell haben wir eine kleine Implikation oder etwas Implizites dabei. Und zwar die folgende Situation, dass ein und dieselbe Organisation sowohl für Softwareentwicklung und Softwareevolution zuständig ist. Das tritt typischerweise bei Standardsoftware auf. Bei Individualsoftware sieht das häufig etwas anders aus. Da ist nämlich eine andere Organisation nach der Auslieferung zuständig. Hier ist das etwas komplizierter. Warum? Weil man sich ja dann neu dort einarbeiten muss. Und wie können wir jetzt die beiden Begriffe zuordnen? Das erste ist die Software-Evolution und das zweite ist die Software-Wartung. So, jetzt haben wir auch noch Software- und Hardware-Wartung. Wie können wir das gegeneinander abgrenzen? Wir sind also jetzt bei den Begrifflichkeiten. Bei Software tritt kein Verschleiß auf, dagegen bei Hardware schon. Wir sind ja, zum Beispiel bei Festplatten auch mechanische Teile enthalten. Repariere oder ersetze Komponenten, keine Änderung der Architektur oder der Nutzerschnittstelle. Ja? Das ist Hardware-Wartung. Dagegen bei der Software-Wartung kann es durchaus zu Entwurfsänderungen kommen und auch zu neuen Features. Das kann auch eine neue Nutzerschnittstelle ergeben. So, die Software unterliegt einer relativen Alterung. weil sich eben Hardwareanforderungen und die Softwareumgebung ändern können. Wenn ich jetzt Änderungen durchführe, verstärkt das noch die Alterung. Das ist also eine positive Rückkopplung, muss man aufpassen. Hier kann man in einen Teufelskreis kommen. Und wie kann man den verlassen? Also zunächst mal noch diese Erklärungen dazu, wie es zu diesem Teufelskreis kommt. Fixes bei alten Features oder Bugs. In neuen Features können neue Fixes oder Änderungen nötig machen. Und man kommt damit raus, indem man zum Beispiel Refactoring betreibt als Vorbereitung für Änderungen. Ja, damit kann man die Struktur modern und klar halten, sodass es dann wieder eine gute Änderbarkeit gegeben ist. Ja. Softwarewartung ist also sehr herausfordernd, können wir hier mitnehmen. Da gibt es ein paar Komplikationen oder kann es Komplikationen geben. Jetzt zur Dynamik der Programmevolution. Da gibt es richtungsweisende Studien von Lehman und Belady in den 70er und 80er Jahren bereits. Und die haben zu Lehmans Gesetzen geführt. Schlüsselbeobachtungen hierbei treten auf. Also das sind eigentlich keine Gesetze. Gesetze sind ja ein juristischer oder physikalischer Begriff auch in den Naturwissenschaften. So zwangsläufig ist das hier nicht, aber es sind halt Schlüsselbeobachtungen. Das ist also etwas abgeschwächt. Aber trotzdem sind sie unter dem Namen Lehmanns Gesetze bekannt. So, Software-Evolution ist die Änderung der Software, die durch Umgebungsänderungen veranlasst wurde. Und ein Kernsatz, den man hier mitnehmen kann, if you don't go forwards, you go backwards, oder auf Deutsch in etwa Stillstand ist Rückschritt. So, der Lehman hat zunächst mal drei Arten von Systemen unterschieden. Die erste Art sind die S-Systeme. Hier sind eigentlich die schönsten, die sind formal definiert und das ist alles ableitbar aus einer Spezifikation. Etwas mehr Probleme machen die P-Systeme. Hier resultieren die Anforderungen aus einer näherungsweisen Lösung eines Problems, deswegen auch P-Systeme, P wie Problem. Aber das Problem ist stabil zumindest. Das Ziel ist dann die Lösung des Problems. Das ist auch noch mehr oder weniger gutartig. Richtig oder noch komplizierter, richtig herausfordernd sind dann die sogenannten E-Systeme. Die sind eingebettet in die reale Welt, also embedded. Ja. Man muss also dann Schritt halten mit den Veränderungen in der Welt und das Ziel ist hier einfach die Zufriedenstellung des Nutzers. Und das ist natürlich noch herausfordernder als einfach die Befriedigung einer Spezifikation oder die Lösung eines Problems. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Mal ein Diagramm. S, P und E-Systeme von links nach rechts aufgezeichnet. Dann sieht man schon, dass die verschiedenen, also was ist jetzt auffällig an Unterschieden hier? Also eingebettete Systeme sieht man zum Beispiel, dass die Real World, die Umgebung, ein Kasten außenrum ist. Dagegen ist sie bei P- und S-Systemen isoliert. Und das ist eben diese Kompliziertheit. Und alles kann sich bei den E-Systemen ändern, wohingegen bei den S-Systemen ganz viel fix ist und nur die echte Welt kann sich ändern, aber das System ist ja im Prinzip stabil bleiben und beim P-System ist zumindest das Problem fest und alles andere kann sich aber ändern. So, Lehmanns Gesetze, da gibt es 8 Stück. Die sind mal hier auf Englisch aufgeschrieben, werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Mal die ersten beiden herausgegriffen. Continuing Change, das ist also der anhaltende Wandel und Increasing Complexity, das ist die zunehmende Komplexität. Versuchen wir mal zu den beiden zumindest die Übersetzung. Ein Programm, das in einer echten Umgebung genutzt wird, muss sich zwangsläufig verändern. oder wird weniger nützlich in dieser Umgebung. Ja? Die beiden Alternativen gibt es. Und das zweite Gesetz, bei der, wenn sich ein sich entwickelndes Programm verändert, dann tendiert seine Struktur dazu, komplexer zu werden. Und man braucht dann extra Ressourcen, um die Struktur zu erhalten oder sie zu vereinfachen. Und das ist eben genau dieses Refactoring. Darauf spielt das an. So, jetzt schauen wir mal. Ja, der Lehman hat nun auch nur einen kleinen Schachzug getan. Er hat die Gültigkeit seiner Gesetze auf Systeme des Typs E beschränkt. Ja. Und die E-Systeme, wenn wir nochmal zurückblättern, das waren ja diese eingebetteten, und dafür ist es sicher, sind die Chancen ganz gut, dass das passt. Des Weiteren, weitere Einschränkungen, ist es nur gültig für monolithische proprietäre Software. Für Open Software gilt es nur teilweise. Warum? Weil wir ja da eigentlich eine ständige, kontinuierliche Inspektion haben, wo das ständig Refactoring durchgeführt wird, wo es ständig verbessert wird. So, am besten ist das also auf große Systeme, die von großen Organisationen entwickelt werden, anwendbar. Was fällt einem da ein? Naja, Microsoft wird seit Jahrzehnten entwickelt. Microsoft ist eine große Firma, eine große Organisation, und das könnte da vielleicht eine Rolle spielen. So, es gab eine Studie dazu 1997, und 5 der 8 Lehmans-Gesetze wurden dort klar bestätigt. Für die Gesetze 3 und 5 sieht das ein bisschen anders aus, aber da gibt es zumindest auch Indizien dafür, dass das gelten könnte. Programm, also das dritte Gesetz, Programmentwicklung als Rückkopplungsprozess, sich selbst regulierender Prozess. So, als Invarianten sind ja aufgeführt die Größe, die Zeit zwischen Releases und die Anzahl der erkannten Fehler ist gleich für jedes Systemrelease. Und das fünfte noch. Über die Lebenszeit eines Systems ist die inkrementelle Änderung in jedem Release ungefähr konstant. So, für die Beurteilung des Gesetzes Nummer 7, Declining Quality. Qualität von Systemen wird immer mehr sinken, es sei denn, sie werden an Änderungen in ihrer Betriebsumgebung angepasst. Ja, das klingt eigentlich auch ganz vernünftig, war jetzt aber keine Datenbasis da, um das zu beurteilen. Machen wir weiter. Evolutionsprozesse. Systemrelease. Dann müssen wir einen Änderungsidentifikationsprozess durchführen. Dadurch gibt es Änderungswünsche, und im Software-Evolutionsprozess kriegen wir dann ein neues System-Release. Und so geht das weiter, also im Kreislauf. Beziehungsweise eine Spirale, wie wir es im Spiralmodell gesehen haben. So, Änderungswünsche sind also Triebkraft der Software-Evolution. Und wie kann das jetzt technisch organisiert werden? Informell über Gespräche bis hin zu Konfigurationsmanagement, also als Teildisziplin des Software-Engineering, der Software-Technik. Und dort eine der 4 Sachen war ja das Änderungsmanagement. Wie man das jetzt technisch macht, organisatorisch, das hängt ab von dem Typ und der Größe der Software, von eingesetzten Entwicklungsprozessen und den Fähigkeiten und Erfahrungen der beteiligten Mitarbeiter. Das sind wichtige Einflussgrößen, wie man das am besten organisieren könnte. So, Gründe für Änderungswünsche. Schauen wir uns also mal die obere Hälfte hier an. Änderungsidentifikationsprozess. Hier. Das ist eine Abweichung zwischen Anforderungen und Implementierung. Gründe da, was kann auftreten, dass man das feststellt? Es kann neue Anforderungen geben oder es kann Bug-Reports, also Fehlerberichte von Beteiligten geben. Oder auch das Systementwicklungsteam kann Ideen liefern zur Softwareverbesserung. Jetzt mal die untere Hälfte, Software-Evolutionsprozess, die Änderungswünsche. Ja, man muss also erstmal der Weg zum System-Release ist nicht so direkt. Man muss erstmal Folgenabschätzung machen. Es kann also keine Menge Risiken hier geben. Ressourcenaufwand, Schedule, also die Zeitplanung. Dann darauf aufbauen, mache ich eine Release-Planung, aber bitte beachten, bei der Folgenabschätzung kann es auch rauskommen, naja, wir machen die Änderung nicht, weil es zu aufwendig ist, zu wenig bringt, ja. Aufwand-Nutzen-Abschätzung. So, zu teuer, kein Netto-Nutzen, mehr neue Probleme als gelöste. Dann habe ich nichts gekonnt, dann lasse ich lieber so. Dann habe ich zwar immer noch Probleme, aber zumindest nicht mehr Probleme als vorher. Und dann kommt die. Dann machen wir mal weiter hier. Die Release-Planung. Da gibt es Fehlerbehebung, Plattformanpassung und Systemerweiterung. Dann die Änderungsimplementierung und dann kann es wieder so gehen zur Release-Planung. Erst dann haben wir ein System-Release. Schauen wir mal weiter rein bei der Änderungsimplementierung. Als Ziel haben wir eine konsistente Änderung der gesamten Software. Und zwar müssen da überarbeitet werden: Spezifikation, Entwurf, Implementierung, Dokumentation und Testfälle, alles zusammen. Da gibt es ja gegenseitige Abhängigkeiten, das bezieht sich aufeinander, da gibt es Querverweise. Und wenn man es quick and dirty macht, dann würde man nur die Implementierung aktualisieren und das ist natürlich zu wenig. Dann läuft das auseinander und wir bekommen Riesenprobleme später. So, man kann Prototyping einsetzen, um schnelle Machbarkeitsstudien zu ermöglichen. Und für die Software ist ein Programmverständnis eine weitere Herausforderung. Wie ist das Programm strukturiert? Wie wird die Funktionalität bereitgestellt? Wie könnte die vorgeschlagene Änderung das Programm beeinflussen? Ja, das muss alles diskutiert werden. Es kann durchaus sein, dass es dringende Änderungswünsche gibt. Dann muss man eine Notreparatur durchführen. Und dann darf man auch mal Sachen überspringen. Ja, Analyse des Quellcodes, Ändern des Quellcodes und Auslieferung des geänderten Systems. Hier ist wirklich die Schnelligkeit wichtiger als die Genauigkeit und Konsistenz. Und machen einen sofortigen Fix. Und was könnten starke Gründe sein für so eine Notreparatur? Das sind kritische Fehler oder ernste Fehler, die einen normalen Betrieb unmöglich machen. Ja? Das dürfte nachvollziehbar sein. Oder auch Änderungen an der Betriebsumgebung des Systems, Betriebssystem-Upgrade, ja. Auch wieder mit dem K.O.-Kriterium, dass kein weiterer Normalbetrieb möglich wäre. Oder es gibt Business-Änderungen. Es kann ein neuer Konkurrent auf den Markt gekommen sein oder es kann neue Gesetze geben. Stichwort wäre vielleicht mal hier die Europäische Datenschutzgrundverordnung, ja, die vor 2 Jahren in Kraft getreten ist. Das wäre eine neue Gesetzgebung. So, wenn man so eine Notreparatur durchführt, dann birgt das eine Menge Risiken. Das System kann also inkonsistent werden oder sogar bleiben. Die Alterung der Software wird damit beschleunigt, zukünftige Änderungen werden komplizierter und die Wartungskosten steigen. Es ist also immer eine Abwägung. Ist es jetzt wirklich so dringend oder schiebe ich das auf bis zum nächsten regulären Release? Dann könnte ich nämlich alles viel gründlicher machen und die Konsistenz weiter sicherstellen. Machen wir weiter mit der Softwarewartung. Was ja vorwiegend bei Individualsoftware auftritt, also die Änderung eines Systems nach der Auslieferung. So, es also nach dem Umfang der Änderungen gibt es eine ganze Bandbreite, kleine lokale Fixes bis hin zu globalen Änderungen, dass die gesamte Architektur geändert wird. Komponenten, wir könnten bestehende Komponenten ändern, wir können neue Komponenten hinzufügen oder überflüssige Komponenten entfernen. Im Wesentlichen diese drei Möglichkeiten. Was bearbeiten, ergänzen und löschen ist, oder anlegen und löschen, so können wir es auch einordnen. Und jetzt Arten der Softwareerwartung. Einmal korrektiv, das ist Fehlerbehebung. Was kann das alles sein? Codierungsfehler, Entwurfsfehler, dann sind mehrere Komponenten betroffen, oder ein Anforderungsfehler, dann muss ich vielleicht, also was wäre das Aufwendigste normalerweise, müsste ich das ganze System neu entwerfen, wenn es bei den Anforderungen Probleme gibt, wenn sich das jetzt erst herausstellt. Es kann eine Umgebungsanpassung geben, das wird als adaptives Vorgehen bezeichnet. Hardware, Betriebssystem oder unterstützende Software können sich geändert haben. Oder es gibt eine Funktionalitätserweiterung, ist dann eine perfektive Änderung. Business- oder organisatorische Änderungen kann es geben. Und die vierte Gruppe noch, das ist die Klassifikation, dann sind wir durch, ist die Vorbeugung, das ist präventiv. Erkennung und Korrektur latenter Fehler, bevor sie effektive Fehler werden. Das ist also vorbeugend. Und das Stichwort hier, das ist Refactoring, ne? Wie hoch sind jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Kosten? Also 65 bis 90% sogar, und circa 2/3 der IT-Budgets sind Wartungskosten. Von Domäne zu Domäne variiert das. Eingebetteten Echtzeitsystemen kann das Verhältnis sogar 80 zu 20 sein. Bei Business-Systemen ist es eher so eine Halbierung 50-50 üblich. So, schauen wir uns, wie teilt sich das jetzt auf? Fehlerkorrektur ist nur 17%, Anpassung an die Umgebung 18% und jetzt Ergänzung von Features oder Änderung von Features 65%. Das ist also sogar 2/3. So, die Implementierung neuer Anforderungen ist in der Regel teurer als die Fehlerbehebung. Und eine größere Investition in eine gute Struktur hinsichtlich Verständlichkeit und Änderbarkeit während der Entwicklung zahlt sich gewöhnlich langfristig aus. Und das ist ja auch die Motivation für die Änderungen. Für die Durchführung von Refactorings, ja, und die Änderbarkeit als wichtigste Qualitätseigenschaft von Software. Ist also genau dieser Design for Change, wie wir es schon mehrfach gesagt hatten. Es geht weiter mit Kostenfaktoren der Wartung. Ah ja, oder dieser Faktor mal kurz auf der rechten Seite hier im Diagramm dargestellt. Also, wenn ich am Anfang mehr in die Entwicklung investiere im Teil AA, kann das überkompensiert werden durch viel geringere Erwartungskosten, dass ich bei den Gesamtkosten dann sogar besser dastehe im Vergleich zum Szenario B. Ich bin nicht so vorausschauend, habe weniger Entwicklungskosten, aber dann viel höhere Wartungskosten. Das lohnt sich also, ne? Also diese Langfristigkeit, dass man an die Spätfolgen auch denkt. So, Kostenfaktor und Erwartung. Wenn mein Team sehr wechselhaft ist, dann muss ich immer neue Mitarbeiter einarbeiten. Das gibt einen Overhead. Also Teaminstabilität wäre ein Kostentreiber bei der Wartung. Trennende Vertragszuständigkeiten. Wenn Entwicklung und Wartung getrennte Verträge sind, dann hat das Entwicklungsteam keinen Anreiz, gut wartbare Software zu schreiben. Dann sagen die nach uns die Sintflut, wir machen bis zum Release alles und das ist zumindest die Gefahr dabei. Wenn die Zuständigkeit bei denen bleibt, dann würde man sich ja selbst ins Bein schießen. Das will man normalerweise nicht, dann ist man da sorgfältiger. Und aus der Kostenperspektive für den Chef her ist es natürlich beides zu berücksichtigen, dann ist das ehrlicher. So, es kann unzureichende Fähigkeiten der Mitarbeiter geben. Also Wartung hat unter den Softwaretechnikern einen schlechten Ruf und Nachwuchs kann geringe Erfahrung oder unzureichendes Wissen haben bezüglich älterer Programmiersprachen. Das kann auftreten und dann hat man extra Einarbeitungsaufwand. Ja. Programmalterung und Struktur, also das ist wieder dieser mehrfach bereits erwähnte Punkt mit den Factoring-Änderungen verschlechtern die Struktur eines Programms, das ist dieser Teufelskreis. Manchmal werden Sachen zu früh auf Effizienz getrimmt und es gibt keine oder nur eine schlechte Dokumentation und es gibt kein oder nur schlechtes Konfigurationsmanagement, also Änderungsmanagement hier. Sehr wichtig. Wartungsvorhersage, Schätzungen zur Wartung. Bezüglich der Quantität, wie viele Änderungswünsche wird es geben? Bezüglich der Kosten, wie hoch sind die jährlichen totalen Wartungskosten, also Gesamtkosten? Und wie ist die lokale Verteilung der Quantitäten der Kosten? Teile sind wahrscheinlich von Änderungswünschen betroffen? Welche Teile werden von den höchsten Wartungskosten betroffen sein? Also wie verteilt sich das? Quantität. Das ist basierend auf der Anzahl und der Komplexität der Relation zur Umgebung. Beim S-System keine, beim P-System sehr wenig und beim E-System sind es viele. Änderbarkeitsmaße und Indikatoren wurden auch entwickelt. Da gibt es statische und dynamische. Statische Komplexität der Kontroll- und Datenstrukturen, Methoden und Modulgröße. Und die dynamischen sind die Prozessmetriken. Das sind negative Indikatoren, falls steigende Anzahl von kollektiven Änderungswünschen, wenn also ein Bug fix zwei neue Bugs verursacht, zum Beispiel, das wäre das. Oder die durchschnittliche Zeit für die Folgenabschätzung. Immer mehr Komponenten betroffen, das ist auch ein starkes Indiz da. Oder die durchschnittliche Zeit für eine Änderungsimplementierung. Oder die Anzahl der noch zu bearbeitenden Änderungswünsche. Wenn das steigt statt sinkt, dann ist es auch schlecht. Dann machen wir noch einen Vergleich, Re-Engineering und Refactoring miteinander verglichen. So, Re-Engineering ist typisch für Altsysteme, findet nach der Wartung eines Systems bei steigenden Wartungskosten statt. Und also das ist die Motivation für ein Re-Engineering. Wir haben eine gute Werkzeugunterstützung und wir gehen zurück bis zum Entwurf und zur Spezifikation. Dagegen beim Refactoring ist es präventiv, vorbeugende Wartung, ist ein kontinuierlicher Prozess der Codeverbesserung in Entwicklung und Evolution, wird von sogenannten Code-Smells angestoßen. Wir haben Kataloge und Werkzeuge, zum Beispiel in Eclipse, verfügbar und wir bleiben auf der Code-Ebene hier. So, das gemeinsame Ziel bei beiden aber in dieser Gegenüberstellung ist, dass die Änderbarkeit verbessert werden soll, damit dann die Software leichter zu verstehen und zu ändern ist. Das Ganze wird auch Rejuvenation genannt. So, Software Rejuvenation ist also nochmal die ganze Bandbreite hier. Die verschiedenen Sachen: Forward Engineering, Restructuring, Redocumenting, Reverse Engineering und Re-Engineering. Das ist also die ganze Skala. Forward Engineering ist am einfachsten. Da gehe ich von der Spezifikation zum Entwurf, zum Quellcode und zur Implementierung. Beim Restrukturieren gehe ich zumindest iterativ zurück. Redocumenting gehe ich bis zum Entwurf zurück. Reverse Engineering gehe ich ganz zurück bis Entwurf und Spezifikation. Und Re-Engineering, das umfasst dann alles. So, Restructuring wird also jetzt hier auch Refactoring genannt und Reengineering finden wir hier auf der rechten Seite, wie sich das einordnet. Damit die Zusammenfassung: Softwareentwicklung und Evolution werden am besten als ein integrierter, iterativer Prozess betrachtet mit einem Spiralmodell. So, bei Individualsoftware haben wir ein Drittel Entwicklungskosten, zwei Drittel Wartungskosten. Beim Softwareentwicklungsprozess gibt es Änderungswünsche, dann der Folgenabschätzung, eine Releaseplanung und eine Änderungsimplementierung. Lehmanns Gesetze sind etwas pessimistisch, aber wenn man sich das verinnerlicht, die haben schon Sinn und es gibt auch Studien, die das belegen. Sie treffen aber vorwiegend für große monolithische proprietäre Software zu, die von großen Organisationen entwickelt wurde oder wird. Bei der Softwarewartung gibt es drei Typen: Fehlerbehebung, eine neue Umgebung oder einen Businesswechsel. Beim Re-Engineering haben wir Reverse und Forward Engineering auf Eilsystem und Refactoring dagegen ist ein kontinuierlicher Prozess der Umstrukturierung von Code, ohne sein externes Verhalten, also das Verhalten nach außen, zu ändern. Veränderung der inneren Struktur der Software. Das war's für heute. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.